Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zu einer Fazitausgabe, in der wir auf drei internationale Festivals schauen und Musik von einem vierten spielen, der Reihe nach. Volkstanz meets Techno. Das Sommerfestival auf Kampnagel startet mit mehreren Uraufführungen. Das französische Medienkunstkollektiv La Horde ist in Hamburg mit von der Partie. In Locarno wurden die 72. Filmfestspiele eröffnet, in diesem Jahr mit einer neuen Chefin. Es ist die Französin Lili Instein. Und in Innsbruck beginnen die Festwochen alter Musik mit einer Oper des Komponisten Riccardo Broschi. Er ist der Bruder des berühmten Sängers Farinelli. In den nächsten 2,5 Wochen jagt auf Kampnagel eine Weltaufführung oder Deutschlandpremiere die andere. Zum Auftakt gab's eine Soloshow des Rappers Taktlos, ein Konzert-Happening über das musikalische Erbe der DDR und den Auftritt eines französischen Medienkunstkollektivs. La Horde war letztes Jahr schon zu Gast in Hamburg und verpasste dem Publikum einen derart starken Energieschub, dass man die Künstler unbedingt wieder dabei haben wollte. Elisabeth Nehring hat sich das jüngste Stück von La Horde angeschaut. Auf Kampnagel wurde Marry Me in Bassiano zum ersten Mal vor Publikum getanzt. Frau Nehring, wer gehört denn zu La Horde und was für eine Ästhetik steht das Kollektiv?
Ja, wie Sie schon gesagt haben, La Horde ist ein französisches Medienkunstkollektiv, besteht aus drei Personen, Marine Bruty, Jonathan Debroué und Arthur Arel. Alle drei sind um die 30, also noch recht jung und kommen von der Kunsthochschule. Sie bezeichnen den Tanz als das Herzstück ihrer Kunst, aber sie legen sich auf kein Medium und auch auf keinen Stil fest. Sie arbeiten choreografisch, machen aber auch Installationen und Filme, immer natürlich abseits traditioneller Pfade, und sagen sie über sich selber, dass sie auf der Suche nach neuen künstlerischen Formen für die Internetgenerationen sind und haben aber jetzt zur Überraschung viele ab dem 1. September die Leitung des choreografischen Zentrums in Marseille zugesprochen bekommen. Und das, obwohl sie eben nicht vom Tanz kommen.
Wir haben von Kampnagel Musik des neuen Stücks bekommen. Hohe Stimmen, metallversetzt hört man. Und die gehen zusammen mit hämmernden Beats. Da wird ein ordentliches Tempo vorgegeben. Wie verbindet sich dieser Rhythmus denn mit georgischen Volkstanzschritten? Denn die sollen ja eine Rolle spielen in diesem Tanzstück.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kann man erstmal sagen, in dem, wie La Horde mit der Musik umgehen, und das hat sich jetzt in dem Ausschnitt noch nicht so richtig gezeigt, weil eben es ganz viel traditionelle Volksmusik auch gibt. Und eben im Umgang mit der Musik zeigt sich das Konzept des ganzen Abends. Also musikalisch wird traditionelle Volksmusik mit zeitgenössischer elektronischer Musik und Techno verbunden. Das hat man ja jetzt gerade eben ziemlich deutlich gehört. Beides geht immer wieder ineinander über. Und eben der traditionelle Tanz Georgiens, der aus einer sehr hochvirtuosen Mischung aus Ballett und Kampfkünsten und Showtanzelementen besteht, der wird hier eben ja aktualisiert und in gewisser Weise auch zumindest in seinen Regeln gebrochen, zum Beispiel indem er auch von Frauen getanzt wird, was ja angeblich 5500 Jahre verboten war. Also diese Art zu tanzen war ausschließlich Männern vorbehalten. Und es heißt, dass in der Sowjetzeit für die Georgier diese Art zu tanzen eine Art friedlicher Widerstand gegen die Russen gewesen sei, also eine Art georgischer Identitätsbezeugung. Und dieses Widerstandspotenzial, so das Konzept, soll nun wiederum mit der neuen Widerständigkeit der georgischen Jugend verknüpft werden. Von der konnte man ja lesen, im letzten Jahr hat es ja große Proteste gegeben in Tbilisi auf den Straßen gegen willkürliche Polizeirazzien in Techno-Clubs, vor allem eben im Club Bassiani, der ja auch dem Stück den Titel gegeben hat.
Genau, Marry Me in Bassiani. Was hat man auf der Bühne zu sehen bekommen?
Ja, auf jeden Fall sieht man eine Menge dieses traditionellen Tanzes. Charakteristisch dafür ist eine ultraschnelle Fußarbeit, so mit parallel vorgestreckten Füßen. sehr erhobene Arme bei herausgestrecktem Brustkorb, martialische Sprünge, sehr harte Landungen, die ordentlich so auf den Boden knallen, heftige Drehsprünge. Also, wie ich sagte, hochvirtuos, aber auch ein Knochenbrechertanz. Für viele vielleicht verblüffend, ich kann es kaum ertragen. Ich denke dann immer an die Knochen und Bänder der Tänzer und Tänzerinnen und die Tänzer und Tänzerinnen des georgischen Everoni-Ensembles, mit denen Laorte hier zusammenarbeitet. Die machen das natürlich gut, so wie es sein soll. Und gesetzt werden sie auf eine Bühne mit einem fast traditionellen Bühnenbild. Wir sehen so einen großflächigen Säuleneingang hinten, ein Altar mit Rosen, Sitzreihen, eine Reiterstatue. Und es wird gleich deutlich, dass es sich bei diesem Setting um eine georgische Hochzeit handelt, auf der sich eben diese traditionellen Tänze abspielen.
Wird denn diese Art zu tanzen, traditionell zu tanzen, auch aufgebrochen und variiert?
Also es wird zumindest versucht, daraus etwas anderes als ein reines Show-Erlebnis oder Spektakel zu machen. Allerdings merkt man an der choreografischen Bearbeitung, kann ich jetzt auch nur in Anführungsstrichen sagen, dass die Künstler und Künstlerinnen von Laorte eben nicht vom Tanz kommen und auch nicht von der Choreografie. Das, was sie als Bewegungs- oder auch theatrale Elemente einbauen, ist, um es direkt zu sagen, ziemlich lahm. Da gibt es so weihevolle Gänge über die Bühne und Szenen, in denen die Braut der Reiterstatue in Zeitlupe den Kopf abmontiert. Dahinter gibt es bestimmt eine Geschichte, die sich aber nicht wirklich überzeugend eröffnet. Und im Sinne der Inszenierung gelingt hier, finde ich, kein guter Bogen und auch keine wirkliche Spannung, keine wirkliche Brechung, keine Bearbeitung, keine interessante Bearbeitung des Materials.
An drei Abenden sind sie noch zu sehen, die Tänzer von Laorte in Hamburg auf Kampnagel, wo das Sommerfestival begonnen hat. Marry Me in Bassiani heißt das Stück, das Elisabeth Nehring für uns dort gesehen hat. Besten Dank. Zwischen den Filmfestivals in Cannes und Venedig reisen die Kritiker in die Schweiz nach Locarno. Mitten in der Stadt auf der Piazza Grande gibt es Freiluftkino. In Locarno wird jeden Sommer die größte Kinoleinwand Europas aufgebaut und heute Abend füllte sich der Platz mit gut 8000 Zuschauern und Gästen zur Eröffnung der 72. Internationalen Filmfestspiele. Sie stehen zum ersten Mal unter Leitung der französischen Kulturmanagerin Lili Instin. Für uns berichtet Patrick Welinski aus Locarno. Jetzt zugeschaltet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Eröffnet wurde das Festival mit dem italienischen Spielfilm Magari. Es ist das Debüt der Regisseurin Ginevra Elkann. Ist ja eher ungewöhnlich, dass Festivals mit einem Erstlingsfilm in Kinolänge eröffnen. Hat sich denn der Mut gelohnt?
Ja, in gewisser Weise schon. Auch wenn Magari jetzt sicherlich nicht der große Eröffnungsfilm ist. Es ist ja eine stille und leise Geschichte. Das Ganze spielt Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und im Zentrum stehen drei Geschwister, Scheidungskinder. Sie leben bei ihrer Mutter in Frankreich. Die hat einen neuen Lebensgefährten, ist auch wieder schwanger von ihm, ist gerade auch sehr gläubig geworden. Und sie schickt diese Kinder über Weihnachten zu ihrem Vater nach Italien. Und der wiederum ist sehr entfremdet vor diesen Kindern. Eine Art Playboy, der angeblich an einem großen Drehbuch schreibt. Er hat auch eine viel jüngere Lebensgefährtin an seiner Seite, gespielt von Alba Rohrwacher. Und der Film folgt jetzt diesen drei Kindern, wie sie da völlig mit dieser neuen Umgebung bei dem Vater fremdeln, wie sie aber auch da kleine Freiheiten sich erkämpfen. Der Älteste leidet auch unter diesen typischen Pubertätserfahrungen. Der mittlere Sohn bildet sich ein, der bionische Mann zu sein. Und die Kleinste versucht, die Einheit der Familie irgendwie aufrechtzuerhalten.
Klingt, als wäre das alles ein sehr, sehr persönlicher Stoff.
Ja, und die Regisseurin nennt das Drehbuch auch semi-autobiografisch. Der Film ist aber vor allem durch das Prisma der Familie erzählt und dadurch hat auch er etwas Allgemeinverständliches, denn jeder ist von uns ein Teil einer Familie. Was mich aber besonders beeindruckt hat, das ist die Textur dieses Films. Er ist auf 16 mm gedreht, dadurch wirkt der Ort, aber auch die Kleidung der Figuren sehr haptisch, sehr glaubwürdig. Und das geht dann so weit, dass man manchmal vergisst, dass dieser Film nur Anfang der 80er Jahre spielt. Denn wenn ich jetzt gesagt bekäme, der Film wurde Anfang der 80er Jahre gedreht, dann hätte ich das auch geglaubt. Also eine sehr Glaubwürdigkeit dieser Zeit, der Figuren, der Haptik, das ist schon ein kleines Kunststück.
Würden Sie sagen, Patrick Welinski, dass sich aus der Entscheidung für diesen Eröffnungsfilm schon so etwas wie die Handschrift der neuen Leiterin ablesen lassen kann?
Ja, ich finde schon, da gibt es so einige Verbindungslinien. Nachwuchs und Regiedebüts sollen gefördert werden. Auch die Mehrsprachigkeit, also das Ganze spielt ja so ein bisschen Italienisch und Französisch. Das ist ja nicht nur die Schweiz, es ist ja auch Lili Instinct, die das verkörpert. Wobei Lili Instinct uns gesagt hat, dass am Grundkurs des Festivals an sich nicht gerüttelt werden soll.
I think the Locarno Film Festival should stand.
Das Festival von Locarno wird mit mir an der Spitze genau das verkörpern, was es seit 72 Jahren verkörpert. Ein Ort für das riskante, unkonventionelle und herausfordernde Kino. Und eine Heimat für mutige künstlerische Handschriften.
Diversity in all fields.
Und das ist auch, wie ich finde, sehr weise. Radikale Filme für ein sehr aufgeschlossenes Publikum, das ist das Alleinstellungsmerkmal von Locarno und es ist besser, dass es auch so bleibt.
Lili Instinct ist die zweite Frau auf dem Posten der Locarno-Leitung. Eine Frauenquote im Programm lehnt sie aber ab. Wie begründet sie das in einer Zeit, in der Quotenregelungen in der Kultur doch immer lauter gefordert werden?
Na, zum einen sagt sie, dass, nicht zu Unrecht übrigens, Frauen, die erfahren, dass sie nur wegen der Quote hier zum Beispiel in Locarno gezeigt werden, dass diese Frauen alles andere als, ja, irgendwie geschmeichelt sind, als Künstlerin auch nicht wirklich ernst genommen werden. Zum anderen muss sie, wir sprachen ja über das Profil des Festivals, gute Filme und gute Kunst liefern. Und sie verweist auch auf die Tatsache, dass es ihr besonders wichtig ist, die weibliche Perspektive auf der Leinwand zu stärken.
We're not in favor of quotas for the programming because I don't think any.
Wir sind gegen eine Frauenquote bei der Programmierung unserer Filme. Ich denke, dass keine Regisseurin sich geehrt fühlen würde, wenn sie erfährt, dass ihr Film nur dank der Quote zum Festival eingeladen wurde. Wir wollen die gute Filmkunst unterstützen, wollen starke Werke zeigen. Das schließt eine starke weibliche Präsenz nicht aus. Insgesamt laufen 35% Spielfilme von Frauen in Locarno. 37% sind es bei den Kurzfilmen.
Das klingt immer wie so ein Schutzargument, aber am Ende ist das auch nicht unwichtig und ja, ehrlich gesagt auch schwer mit Quoten zu messen, wie Frauen eben auf der Leinwand dargestellt werden.
Lassen Sie uns, Patrick Wilinski, noch kurz auf das deutsche Kino gucken. Es ist ja traditionell gut vertreten in Locarno. Was erwarten Sie in den nächsten Tagen?
Ja, es ist wirklich sehr gut vertreten. Im Wettbewerb läuft der neue Spielfilm Das freiwillige Jahr von Ulrich Köhler und Henna Winkler, also die Darsteller oder Protagonisten der sogenannten Berliner Schule. Aber es gibt auch ganz anderes deutsches Kino auf der Piazza Grande zum Beispiel zu sehen von Patrick Vollrath, der arbeitet ja zurzeit in Hollywood und der zeigt ja sein Flugzeug-Entführungsthriller 7500. Und in den Nebenreihen gibt es ganz viele Newcomer zu sehen, die wir noch gar nicht kennen und hier in den nächsten Tagen entdecken werden.
Soweit Patrick Wilinski, Redakteur unseres Magazins Vollbild, demnächst wiederzuhören in unserem Programm mit Neuigkeiten aus Locarno. Besten Dank erstmal für die ersten Eindrücke.
Bitte.
Nach Locarno zu den 72. Filmfestspielen ist auch die Kritikerin Anke Lewicke gereist. Ihnen einen guten Abend.
Guten Abend.
Immer mittwochs reden wir in Fazit über ausgewählte Filmneuheiten, die in deutschen Kinos an den Start gehen. Sie haben, Anke Lewicke, die meisten Neustarts schon vorab sehen können und wir kommen gleich dazu. Vorab bei dieser Gelegenheit aber die Frage, was macht denn für Sie den Reiz aus, Jahr für Jahr nach Locarno zu fahren?
Naja, so auf Festivals bleibt man doch immer gerne in seiner eigenen Bubble. Also die Presse bleibt unter sich. Man hat häufig seine eigenen Vorführungen. Das ist in Locarno einfach anders. Spätestens am Abend kommen eben über 8000 Menschen auf der Piazza Grande zusammen. Und das ist dann ein bunt zusammengewürfeltes Publikum, Tessiner, Touristen, eben die Filmbranche. Und dann ist da natürlich eine ganz andere Stimmung. Und natürlich sind da auch ganz viele Sehgewohnheiten, die aufeinandertreffen. Und das steckt dann so ein bisschen an und dann kommt man doch so aus seinem eigenen journalistischen Trott auch mal wieder raus.
Wir bewegen uns jetzt weg vom Programm in Locarno hin zu zwei Filmen, die ab morgen in deutschen Kinos zu sehen sind. Lassen wir uns zuerst über die britische Komödie Fisherman's Friend vom Kutter in die Charts reden. Komödien aus dem UK spielen ja oft in der Arbeiterklasse und sie schaffen fast immer den Spagat, dem Publikum genauso wie den Kritikern zu gefallen. Mancher erinnert sich vielleicht noch an die Komödie Ganz oder gar nicht mit brotlosen Stahlarbeitern, die als Stripper auftreten sollen. Die Männer aus Fisherman's Friend ziehen sich nicht aus, sie singen. War das so gut, dass man anfängt mitzuwippen?
Also ich muss sagen, die Lieder habe ich schon gerne gehört. Das sind so alte, traditionelle Fischerlieder, wo so die ganze Erfahrung mitkommt, die man so auf hoher See sammelt. Das Gemeinschaftsgefühl, die Lieder haben auch so einen eigenwilligen Humor, einen eigenwilligen Sound. Aber die Geschichte ist so 0815 erzählt. Da gibt es Danny aus der Musikbranche aus London, der kommt mit seinen Kumpels eben nach Cornwall, um nochmal so einen Junggesellenabschied zu feiern. Und ja, die benehmen sich total daneben, sie kentern auf hoher See und haben trotzdem noch eine große Klappe. Und dann hören sie eben die Lieder und der Chef von Danny sagt dann so auf einmal, ach, vielleicht sollten wir die doch anwerben. Vielleicht kann man daraus was machen. Und Danny versucht das wirklich. Er glaubt an deren Talent und ja, leistet dann Überzeugungsarbeit.
Die anderen sind gar nicht nötig. Fünf sind mehr als genug. Nein, fünf ist die magische Zahl, was Boygroups anbelangt.
Denken Sie an
The Jackson 5. Take that.
Also wir hier unten, wir halten zusammen. So ist das hier. An Orten wie diesem ist das entscheidend, wenn man nicht untergehen will.
Und der Titel gibt ja schon so ein bisschen die gewisse Geschichte vor. Es gibt einige Hindernisse, natürlich eine Liebesgeschichte und Umwege. Und Danny muss sich auch so ein bisschen daran gewöhnen, dass es andere freundschaftliche Begriffe gibt in Cornwall. Ja, aber am Ende sind sie dann glücklich oben in den Charts. Und das Ganze basiert ja auch auf einer wahren Geschichte.
Sie sagen, dass der Film ein wenig reißbrettartig konstruiert ist. Sind denn wenigstens die Schauspieler überzeugend?
Ja, das muss ich auf alle Fälle sagen. Also man guckt da gerne zu und fragt sich, woher das britische Kino immer diese Schauspieler wieder nimmt. Also man sieht diesen Männern, also den Fischern, wirklich eben in den Gesichtern an, welche Erfahrung sie haben. Diese Handgriffe, wenn sie die Fische einholen und sonst was, das stimmt einfach. Und die Kellnerin, da hat man das Gefühl, die hat schon wirklich viele Ales gezapft in ihrem Leben. Und auch dieses Dorf, diese windschiefen Häuser, das hat wirklich was vom gelebten Leben. Das ist nicht so eine folkloristische Kulisse. Und da muss ich einfach sagen, Hut ab vor dem britischen Kino. Dort gibt es wirklich die Tradition und die Selbstverständlichkeit, sich in der Arbeiterklasse umzuschauen.
Von der Küste in Cornwall nimmt uns das Kino in dieser Woche auch mit nach Moskau. Der Film von Alexander Gorchilin heißt Acid, also Säure. Das klingt auch ätzend. Wie verhält sich der Film zu diesem Titel?
Ja, der Film versucht schon, ein ätzendes Lebensgefühl in Szene zu setzen. Und das wirkt manchmal ein bisschen aufgesetzt, ein bisschen provokant, zu gewollt. Und letztlich entwirft dieser Film ein großes Entfremdungsszenario. Also es geht um Generationen, die sich aus den Augen verloren haben. Und man folgt eben einer Handvoll junger Menschen, die Drogen einwerfen, um noch irgendetwas zu spüren, die Grenzüberschreitung suchen. Und der Film beobachtet das alles aus einer gewissen Distanz, die auch was Kaltes hat. Aber vielleicht ist es auch ganz konsequent, weil wenn es keine Nähe mehr gibt, dann darf die Kamera eben auch nicht nahe dran gehen. Auch sucht der Film keine psychologischen Erklärungen, sondern er fängt einfach nur die Symptome ein einer Jugend, die keinen Halt mehr findet und deshalb die Haltlosigkeit zelebriert.
Würden Sie sagen, dem Regisseur gelingt so etwas wie die Zustandsbeschreibung einer verlorenen Jugend?
Ja, das würde ich schon sagen. Also man braucht eine Weile, um reinzukommen, weil das ja alles keine Identifikationsfiguren sind. Aber so wie er die Tableaus aufbaut, kriegt man einfach schon mit, dass sie sich von was entfremdet fühlt. Und dieser Film im Abspann heißt es dann für unsere Väter und für unsere Mütter. Und das ist durchaus kritisch gemeint, weil diese Väter und Mütter sieht man gar nicht im Film. Sie sind nur auf der Durchreise. Also dadurch wird der Film schon auch zu einem gesellschaftlichen Kommentar.
Acid, ein Film über das Leben in Moskau zwischen Party und Drogen, läuft morgen in den Kinos an, genauso wie die britische Komödie Fisherman's Friend. Anke Lewicke hat die Filme von Alexander Gorchilin und Chris Foggin vorgestellt. Dankeschön und weiter schöne Überraschungen noch in Locarno.
Buona notte.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Heute mit Gabi Wuttke.
Nach jahrelangem Rechtsstreit hat die israelische Nationalbibliothek Teile des Nachlasses von Franz Kafka präsentiert. Er besteht aus 60 Mappen mit tausenden Seiten, darunter auch Zeichnungen. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Nach dem Tuberkulosetod Kafkas 1924 ging sein Nachlass an den Freund Max Brod, der die Unterlagen nicht vernichtete, wie Kafka es verlangt hatte, sondern sie aufbewahrte und die Werke schließlich veröffentlichte. 1939 wanderte Brod ins spätere Israel aus und den Kafka-Nachlass nahm er mit. Max Brod starb 1968 und seine ehemalige Sekretärin und Lebensgefährtin Esther Hoffe verkaufte einen Teil der Kafka-Texte. Den Rest des Max-Brod-Nachlasses verwahrte sie in Safes in der Schweiz und in Israel sowie ihrer Privatwohnung in Tel Aviv. Die israelische Nationalbibliothek erhob Anspruch auf den Nachlass.
Rund um Notre-Dame wird es keine Schutzglocke geben. Der stellvertretende Bürgermeister von Paris, Grégoire, lehnte die Forderung von Umweltverbänden und Gewerkschaften ab. Er begründete die Absage mit technischen und finanziellen Gründen. Zudem sei der französische Staat, nicht die Stadt, für das Kirchengrundstück zuständig. Bei dem Großbrand der Kathedrale Mitte April waren hunderte Tonnen Blei geschmolzen. Messungen zeigten erhöhte Werte des giftigen Schwermetalls. Deshalb war die Forderung nach strengeren Sicherheitsmaßnahmen durch eine Schutzglocke erhoben worden. China hat Regisseuren und Schauspielern die Teilnahme beim Filmfestival in Taiwan im November verboten. Im vergangenen Jahr hatten chinesische Filmemacher 3 Golden Horse Awards mit nach Hause nehmen können. Steffen Wurzel.
Der taiwanische Filmpreis gilt als einer der wichtigsten und begehrtesten in Asien. Das Pferdekopflogo des Golden Horse Awards auf ein Filmplakat drucken zu dürfen, das ist die größtmögliche Auszeichnung und auch die beste Werbung für einen chinesischsprachigen Film. Kulturschaffende bedauern den Zwangsboykott des Filmfestivals. Aus Sicht der chinesischen Führung ist die Inselrepublik ein abtrünniger Landesteil. In Taiwan sind im Januar Präsidentschaftswahlen und eines der wichtigsten Themen ist der Umgang mit China.
Gisela Schneeberger erhält in diesem Jahr den Münchner Filmpreis. Die Jury würdigte die Schauspielerin und Kabarettistin als, Zitat, manchmal a bissel schnappig, meist selbstbewusst, hitzig und kritisch, wütend und empört, bayerisch und nahbar, sympathisch und liebenswert.
Dass das Düsseldorfer Museum Kunstpalast dem französischen Modeschöpfer Pierre Cardin im September eine exklusive Ausstellung widmet, freut Monika Gottlieb sehr, denn für sie ist Kleidung nichts, was man halt so lange trägt, bis es sich abgenutzt hat oder bis man die Farbe und Form von Kleidern, Hosen, Jacken, Blusen und so weiter einfach nicht mehr sehen mag. Für Monika Gottlieb ist Mode angewandte Kunst und deshalb sammelt sie schöne Stücke. Noch bis zum 12. August stellen wir in unserer Reihe Sammelleidenschaft Menschen vor, die über Jahre hinweg große Kollektionen angelegt haben. Sie verleihen ihre Sammlerstücke an Museen und Galerien, stehen aber selten selber im Fokus der Öffentlichkeit. Für Claudia Cosmo hat die gebürtige Düsseldorferin Monika Gottlieb ihre Schränke und Vitrinen geöffnet.
Das ist das Collier, wo ich wirklich drum gekämpft habe, was ich 25 Jahre nur immer in Museen hinter Glas gesehen habe. Wie Coco Chanel sich das hat machen lassen, da war sie schon nicht mehr so finanziell so stark und sie hat sich das als Modeschmuck machen lassen. Das ist gemacht worden in den End-50er Jahren. Wir haben hier auch am Ständer, das ist zum Beispiel von Cardin ein Teil, das ist ein sogenanntes Mantelkleid oder hier ein Jumpsuit, ganz aus Pailletten, der ist nur auf dem Laufstich von Jean-Louis Scherrer Haute Couture gezeigt worden. Der sieht ja aus, als wenn er jetzt gerade gemacht worden wäre, der ist 25 Jahre alt.
Monika Gottlieb lebt ihre Leidenschaft und Begeisterung für Mode. Ihre Wohnung gleicht einer Wunderkammer, in der sie Accessoires und Kleidungsstücke gleichberechtigt neben altmeisterlichen Gemälden, Büchern und Möbeln aufbewahrt. Die Lieblingsfarbe der Sammlerin ist grün, doch sie empfängt mich in einem blauen Kleid. Ohrringe und Schuhe sind darauf abgestimmt. Monika Gottlieb strahlt dabei Understatement aus. Mode sei eine Haltung, nach innen und nach außen, sagt die Besitzerin von rund 2500 Sammlerstücken.
Ich habe es nicht als Sammeln bis 2013 empfunden. Und Frau Dr. Scheppers vom Dorotheum, ich glaube, sie ist eigentlich so die Geburtshelferin des Ganzen, sagt, dann machen wir doch mal nächstes Mal eine Ausstellung. Ja, ich sage, eine Ausstellung? Ja, einfach so, Mode der Zeit und drumherum. Es kamen mehrere hundert Leute, waren alle begeistert. Ich werde ja als erstes immer gefragt, worauf muss ich achten, wenn ich sammle? Ich sage, fangen Sie mal gar nicht mit dem Wort Sammeln an. Fangen Sie einfach nur damit an, was gefällt mir, was möchte ich anziehen und dazu stehen.
Monika Gottlieb hat die Liebe zur Mode und zu den schönen Dingen in die Wiege gelegt bekommen. Ihre Eltern eröffneten 1926 auf der Düsseldorfer Kö ein Parfum- und Accessoiregeschäft, das für die kleine Monika zum reinsten Paradies wurde. 1946 geboren, spielte sie als Kind mit Parfümfläschchen oder Knöpfen. Sie wuchs praktisch im Geschäft ihrer Eltern auf. So lernte sie viele Modeschöpfer persönlich kennen und stieg in den elterlichen Betrieb ein. Mittlerweile weiß Monika Gottlieb alles über Mode.
Und sehr früh wurde ich dann schon von meiner Mutter mitgenommen nach Paris. Also Dior, das war mir jetzt keine Begrifflichkeit, wie sollte ein Kind das ein Begriff sein? Aber der Herr, der dort war, hatte einen weißen Kittel an, lächelte und gab mir aus seiner Kitteltasche ein Schokolädchen. Ein Herr Dior, der war eben da, man konnte mit ihm sprechen.
Monika Gottlieb spricht neben Französisch und Japanisch noch weitere 4 Sprachen fließend, was ihr auch in der Modewelt ganz besondere Einblicke gewährte. Ihr Sammlungsschwerpunkt liegt auf den 1950er bis 1970er Jahren. Sie sei in diese Epoche hineingeboren worden.
Das hat mir aber wirklich auch viel Sicherheit gegeben, sagen wir mal eine Treffsicherheit zu sehen, was sind so die Stücke, die für die Zeit und die Epoche stehen. Ich fange mal an mit den Taschen, die 50er Jahre. Und da kam dann, die war auch schon in unserem Geschäft vertreten, mit dem Velour aus Italien, Roberta Di Camerino. Sie war eine Trendmacherin. Dior mit seiner sogenannten New Look und A-Linie. Dann Hubert de Givenchy für sein Neckholder-Kleid. Das sind so Trendsetter gewesen für eine bestimmte Mode.
Mit ihrer Sammlung sieht sich Monika Gottlieb auch als Bewahrerin und Vermittlerin von Modegeschichte, die für sie eine große kulturelle Bedeutung hat. Zu jedem Kleid, zu jedem Accessoire, zu jeder Modezeichnung aus ihrer Sammlung kann sie eine Geschichte erzählen, die auf die Kulturgeschichte einer Epoche verweist. Besonders in Deutschland ein noch ungehobener Schatz. Es herrsche, so Monika Gottlieb, noch wenig Bewusstsein darüber, welche Relevanz Mode für die kulturelle Entwicklung einer Gesellschaft habe.
Es ist noch vollkommen unterbelichtet. Wie kann man sowas sammeln? Das höre ich täglich. Es gibt einen Sammler in Hamburg und der sagt immer, wir sind die sogenannte Tralala-Bewegung, also nicht wertschätzen, Tralala.
Für die Zukunft wünscht sich die Sammlerin, dass sich Institutionen mehr mit dem Thema beschäftigen. Mittlerweile werden Modeobjekte auch in deutschen Museen gezeigt. Doch dieser Bereich ist für Monika Gottlieb besonders in Deutschland noch ausbaufähig.
Mode ist auch für die Museen ein Einstieg, Kultur schneller zu verstehen. Es ist kein oberflächliches Thema.
Sagt Monika Gottlieb, Claudia Cosmo hat die Düsseldorfer Modesammlerin getroffen. Morgen stellen wir Ihnen in Fazit die in London lebende Valeria Napoleone vor. Sie sammelt seit den 90er Jahren Kunst von Frauen. Riccardo Broschis Oper La Merope wurde 1732 in Turin uraufgeführt. Der italienische Dirigent Alessandro De Marchi hat das Werk neu eingerichtet. Wir hören in den ersten Akt hinein und gleich eine Bühnenkritik dieses gewaltigen Projektes.
You
Ricardo Broschi ist der Bruder des Sängers Carlo Broschi, der unter dem Namen Farinelli berühmt wurde. Sein Stimmumfang umfasste 3,5 Oktaven. Und weil das damals zu Beginn des 18. Jahrhunderts wie heute selten ist und Farinelli den hohen Sopran halten wollte, wurde er im Alter von 10 Jahren kastriert. Ricardo Broschi wurde zu Lebzeiten eher als der Komponist wahrgenommen, dessen Opern allein auf die Person und die einzigartige Gesangskunst seines Bruders zugeschnitten waren. Und weil sich diese Wahrnehmung hält, dirigierte Alessandro De Marchi bei den Festwochen der alten Musik in Innsbruck Broschis Oper Merope. Jörn Florian Fuchs erreiche ich nach der Premiere. Herr Fuchs, Sie müssen nach 5 Stunden Aufführungsdauer ja völlig erschöpft sein.
Ja, sogar noch länger. Also das ist, glaube ich, nicht nur die längste Barockoper, die ich je erlebt habe, sondern es ist eine Oper, die auch Götterdämmerung und die Frau ohne Schatten von Richard Strauss mühelos schlägt. Also man näherte sich hier schon den 5,5 bis 6 Stunden.
Ist denn diese Oper der Beweis dafür, dass Ricardo Broschi perfekte Arien für alle Stimmfächer und Rollen komponieren konnte?
Also das Zentrale ist schon, dass er für seinen Bruder geschrieben hat. Das ist hier die Rolle des Epitide, der Sohn von Merope, von der titelgebenden Figur. Das sind wirklich virtuose Arien mit Trillern, mit atemberaubenden Koloraturen, die kaum jemand, denke ich, singen kann. Und David Hansen hat das heute, der Countertenor, wirklich brillant gemacht, bis in jede feinste Nuance hinein, bis in jede Verzierung. Auch mit einer unglaublichen Präsenz. Bei den anderen Partien, auch bei den weiblichen Partien, merkt man, dass Broschi schon genau wusste, was er getan hat. Und auch für die Sängerinnen und Sänger, für die das damals konzipiert war, offenbar das so gemacht hat, dass sie es eben technisch noch hinbekommen haben. Das heißt, es sind virtuose Partien, aber lang nicht so virtuose wie eben bei dieser Rolle des Epitide, die für Farinelli gedacht war. Und musikalisch ist es so, dass Alessandro De Marchi eine eigene Fassung erstellt hat, weil bei dem Stück vieles nicht überliefert ist, was die Instrumentierung etwa betrifft. Das hat er also alles ergänzt, auch noch mit Tänzen anderer Komponisten heute erweitert. Es ist ein Barockklang, der nichts zu tun hat mit dem Zeitgenossen Händel etwa, der eher ein bisschen so in einer mittleren musikalischen Temperatur verhält. Also es gibt die großen Ausbrüche, die großen dynamischen Schwankungen gibt es hier nicht. Das liegt auch ein bisschen am Dirigierstil von De Marchi, der das in so einem ja eher durchgehenden Ton hält. Aber es gibt viel Farben und es gibt insgesamt eine unglaublich auch angenehme Atmosphäre, in die man an diesem Abend wirklich eintaucht über diese 5,5 Stunden.
Die Merope ist in der griechischen Antike als eine der 7 Plejaden bezeichnet worden. Wovon erzählt denn die Oper?
Diese Geschichte ist ziemlich chaotisch und hat viele Verästelungen. Im Wesentlichen geht es darum, dass es einen Bösen gibt, einen Tyrannen, nämlich Polyphonte. Und der hat den Mann von Merope ermordet, um selber auf den Thron zu gelangen. Und es gibt nun eben den schon erwähnten Epitide. Das ist der Sohn von Merope, der also zunächst im Exil ist, für tot gehalten wird, aber dann zurückkommt und gleichsam Rache nimmt und sich dann am Ende eben durchsetzen möchte, um auf den Thron zu kommen. Und diese Geschichte geht über diverse Einzelszenen, über 3 sehr lange Akte nun in alle möglichen Verästelungen hinein. Und es ist zwar kompliziert, wenn man das Libretto liest und auch die Inhaltszusammenfassung, aber es erschließt sich auch durch diese Bühnengestaltung heute Abend und durch die musikalischen Farben, die musikalischen Varianten, die den einzelnen Figuren zugeschrieben wird, erschließt sich das doch immer mehr und hält einen über diese lange Zeit tatsächlich auch noch bei Laune.
Die Regisseurin Sigrid T. Hoft ist eine Spezialistin für historische Inszenierung. Sie hat nach überlieferten Tanzbüchern choreografiert. Wie wirkte das auf der Bühne?
Das ist sehr stark. Wir haben Kerzenleuchter mit wirklichen Kerzen über der Bühne hängen, zunächst mal den ganzen Abend. Dann gibt es das Ensemble Corpo Barocco, das einerseits die Tänze, die historischen, umsetzt und andererseits aber auch immer wieder mal eingreift, kleine Szenen etwas erweitert. Ansonsten ist das wirklich mit stilisierten Kostümen, mit bemalten Prospekten dort. Es gibt Säulengänge, die verschiedenen Orte sind ganz in einem barocken Stil gehalten. Es ist so eine Art historische Rekonstruktion, ohne dass es aber trocken wird, weil dieses Gestenrepertoire, das man vorwiegend apart spricht und singt und sich nicht immer berührt und eher so nebeneinander spielt an der Rampe vorne, Das funktioniert sehr gut. Das sind nachvollziehbare, stilisierte Gesten, die also wirklich an der Musik und an dem Inhaltlichen angelehnt sind. Gewöhnt man sich innerhalb der ersten halben Stunde wirklich dran und folgt dem dann eigentlich lieber als so manchen radikalen, ja, vielleicht auch dekonstruktivistischen Barockinszenierungen. Also ich finde, das hat alles eine Gesamtatmosphäre, die sehr, sehr gut funktioniert. Dazu kommt dann auch noch, dass es eine sehr gute Besetzung ist mit Anna Bonitatibus als Merope, vor allen Dingen, die das hinreißend macht. Und auch das Innsbrucker Festwochenorchester unter Alessandro De Marchi, dieses Orchester ist neu gegründet worden jetzt für die Festwochen, macht seine Sache sehr, sehr gut und gegen Ende hin dann auch zunehmend doch variantenreich. Da gibt es dann auch beim Ballett schon extreme Ausbrüche und ein bisschen Pomp, den man vorher eher nicht hatte, wo es wie gesagt eher etwas ruhiger und einheitlicher zuging.
Bei den Festwochen Alter Musik in Innsbruck wurde heute Riccardo Broschis Oper Merope aufgeführt für unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs, einer der längsten Opernabende, den er je besucht hat. Vielen Dank für Ihre Kritik.
Vielen Dank Ihnen, danke.
Fazit.
Premieren auf dem Theater und auf Musikbühnen, mit Spannung erwartete Neuinszenierungen und Gastspielauftritte auf den vielen europäischen Festivals sind ein fester Bestandteil von Fazit. Und genauso gehören die Stimmen der reisenden und schnell reagierenden Kritiker und Kritikerinnen dazu, die ihre ganze Seh- und Hörerfahrung immer wieder aufs Neue, oft nur 20, 30 Minuten nachdem der Vorhang gefallen ist, hochkonzentriert in einem Studio oder am Telefon auf den Punkt bringen. Ulrike Gondorf, die für Fazit über Theater- und Opernereignisse in Köln, Dortmund, Essen, Bochum und natürlich von der Ruhr-Triennale berichtet hat, gehörte zu unserem festen Kreis von Kritikern. Heute haben wir die Nachricht von ihrem überraschend eingetretenen Tod erhalten. Wir sind sehr traurig, dass Ulrike Gondorf nicht alt werden konnte. Wir werden ihre kollegiale und heitere Art vermissen und die Werf, mit der sie über Künstler und Regisseure, über Musik und Texte redete, immer handfest vorbereitet und meinungsstark. Zum Beispiel auch, als es um die Inszenierung von Jacques Offenbachs »Die Großherzogin von Gerolstein« an der Kölner Oper ging. Und um Ulrike Gondorfs Stimme wenigstens noch einmal zu hören, wiederholen wir einen Ausschnitt ihrer Kritik vom 9. Juni.
Hier bei uns im Westen, da ist ja eine große, aktuelle, brennende Frage im Moment, die Braunkohle und die Kämpfe um die Erhaltung des Hambacher Forsts. Und das ist der Rahmen, den das französische Regieteam dem Abend gegeben hat. Also die Soldaten sind keine Soldaten, die Soldaten sind die Waldbesetzer, die Großherzogin ist eine möchte gern Öko-Unternehmerin, sag ich mal. Der Name Gerolstein lenkt uns ja auch gleich in die Richtung, woher wohl ihre Waren und ihre Geschäftsidee kommen. Und ihr in Aussicht genommener, aber lange verschmähter Bräutigam ist der Erbe einer großen und hier in Köln sehr bekannten Bäckereikette. Also da merkt man, es ist so ein bisschen karnevalistisch hier im Milieu verortet. Einerseits gute Idee, andererseits problematische Idee, denn diese Leute sind natürlich ein bisschen die karikierten Öko-Schlaffis, auch. Also sie sind irgendwie so kostümiert zwischen Hippie und Waldschratt, würde ich mal sagen. Und das geht dann mit dieser Musik nicht so richtig zusammen. Im Prinzip der Ansatz zu begrüßen, aber die Idee durchgezogen, funktioniert dann nicht so richtig. Und im zweiten und dritten Akt gerät sie auch vollkommen außer Sicht.
Ulrike Gondorf nach einer Offenbach-Neuinszenierung in Köln bei uns in Fazit. Sie wird uns wie den Kollegen vom Deutschlandfunk und dem WDR fehlen. Und jetzt ist Tobias Wenzel an der Reihe, uns zu sagen, welche Themen für die Feuilletons Priorität haben.
Siri ist keine Fotze. So lautet die Überschrift zu Ulrike Sellmanns Artikel für die Taz. Denn mit diesem Wort beschimpfen einige Männer die digitale Sprachassistentin. Nur woher weiß das Sellmann? Siri und Alexa zeichnen auf, was die Nutzer dieser Geräte so alles von sich geben. Ulrike Sellmann und ihre Kollegen hören und analysieren das dann alles in einem Großraumbüro in Barcelona. Sellmann ist für die deutschen Nutzer zuständig. Es gehe nicht um Überwachung, sondern um Softwareoptimierung, versichert sie und gibt ein Beispiel. Siri habe erst Code im Sinne von Codewort als Code, also Ausscheidung, fehlinterpretiert. Ulrike Sellmann hat das dann korrigiert. Mittlerweile erkenne Siri in diesem Fall das Gemeinte. Siri ist für Sellmann also keine Fotze, sondern lernfähig. Als herauskam, dass polnische Leiharbeiter die Sprachassistentin Alexa optimieren, also das mit Alexa auf Polnisch tun, was Selman mit Siri auf Deutsch macht, habe die Leiharbeitsfirma sofort ihre Stellenangebote im Internet gelöscht, berichtet Jens Jessen in der Zeit und deutet das so. Der Mensch will den Roboter, ein Geschöpf von seinen Gnaden. Und wenn es ihn noch nicht gibt, so will er ihn doch zumindest als Lookalike. Steckt darin am Ende die alte prometheische Sehnsucht, sich an die Stelle Gottes zu setzen und als Schöpfer neuer Wesen aufzuspielen? Um Anmaßung geht es auch in zwei Artikeln der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die New York Times hat eine Überschrift geändert, berichtet Michael Hahnfeld in der FAZ. Trump fordert Einigkeit gegen Rassismus, stand da erst zu der Rede, die der US-amerikanische Präsident zum rassistisch motivierten Massenmord in El Paso gehalten hatte. Es folgte ein Twitter-Gewitter. Trump meine das ja nicht ernst, deshalb dürfe man so etwas nicht als Titel bringen. Die New York Times ließ sich beeindrucken und änderte die Überschrift, was Michael Hahnfeld bedauert. Diesen Kritikern fehle das Grundverständnis dafür, was unabhängiger Journalismus für die Demokratie leisten kann und soll und muss. Sie verwechseln Journalismus mit Aktivismus, schreibt Hahnfeld. Sie wollen, dass man ihre Sicht der Dinge, dass man ihre Meinung zur Grundlage von Berichterstattung zu allem und jedem macht. Mit Journalismus hat das Ergebnis nichts mehr zu tun. Das nennt man vielmehr Propaganda. Auch die Leitung der Berliner Humboldt-Universität scheint eingeknickt zu sein, folgt man Hanna Bethkes Interpretation in ihrem Artikel für die FAZ. Der Historiker Jörg Baberowski hatte die Idee, ein interdisziplinäres Zentrum für Diktaturforschung an eben dieser Universität zu etablieren und hat deshalb einen Antrag dafür gestellt. Der soll nun passé sein. Dabei hat Baberowski ihn nach eigener Auskunft gar nicht zurückgezogen. Hanna Bethkes Vermutung? Die Universitätsleitung habe in vorauseilendem Gehorsam gegenüber einigen Studentenvertretern gehandelt. Der Historiker war mit Worten wie rechtsradikaler Professor und Nazi-Apologet diffamiert worden, so Bethke. Die Studenten hätten sich mit Baberowskis Antikommunismus und seiner Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik gerade nicht argumentativ auseinandergesetzt. Hanna Bethke sieht eine Verbindung zwischen dem vermutlichen Kuschen der Universität und der Tatsache, dass die HU Berlin jüngst wieder das Prädikat Exzellenzuniversität erhalten hat. Gerede über schwerwiegende Verfahrensfehler, Diskreditierungen anerkannter Wissenschaftler und politische Zerwürfnisse käme dem Begehren, im von Rankings besessenen Wissenschaftsbetrieb möglichst gut dazustehen, nicht gerade zu Pass, schreibt Bethke. Exzellent ist, wer es vermeidet, in der Öffentlichkeit anzuecken.
Tobias Wenzel hat für Fazit die Kulturseiten vom 8. August gelesen.